In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Pax vobis.
Et cum Spiritu tuo.
Lesung aus dem Buch der Psalmen. Ich will dich lieben, Herr, meine Stärke. Herr, du mein Fels, meine Burg, mein Retter. Mein Gott, meine Feste, in der ich mich berge. Mein Schild und sicheres Heil, meine Zuflucht. Ich rufe, der Herr sei gepriesen, und ich werde vor meinen Feinden gerettet. Es lebt der Herr, mein Fels sei gepriesen, der Gott meines Heils sei hoch erhoben. Seinem König verlieh er große Hilfe, Huld erwies er seinem Gesalbten. Wort des lebendigen Gottes.
Cari fratelli e sorelle,
liebe Brüder und Schwestern, die heilige Gertrud, die Große, von der ich heute reden möchte, bringt uns auch diese Woche in das Kloster von Helfta, wo auch einige Meisterwerke der Literatur von Ordensfrauen auf Lateinisch-Deutsch entstanden sind. Zu dieser Welt gehört die heilige Gertrud, eine der Mystikerinnen, die am berühmtesten ist, einzige Frau in Deutschland, die den Rufnamen hat, die Große, für ihre Statur im kulturellen und evangelischen im Sinne. Mit ihrem Leben und ihrem Gedenken hat sie einen besonderen Einfluss gehabt auf die christliche Spiritualität. Es ist eine außergewöhnliche Frau, die mit besonderen natürlichen und außergewöhnlichen Gaben ausgestattet wurde, die eine tiefe Demut hatte, einen brennenden Eifer für das Heil des Nächsten und die in inniger Vereinigung mit Gott gelebt hat, in der Kontemplation und in der Bereitwilligkeit, den Ärmsten oder den Bedürftigen zur Hilfe zu heilen. In Helfta hat sie sich auseinandergesetzt, um so mal zu nennen, mit ihrer Lehrerin Mathilde von Hackeborn, von der ich in der letzten Audienz gesprochen habe. Sie stand in Beziehung mit Mathilde von Magdeburg, die andere mittelalterliche Mystikerin. Sie ist unter ihrer mütterlichen Sorge aufgewachsen, die sanft war, aber auch fordernd, von der Äbtissin Gertrud. Mit diesen drei Mitschwestern hat sie große Schätze und Erfahrungen und Weisheit gelernt. Sie hat sie in einer eigenen Synthese herausgearbeitet. Sie hat ihren religiösen Weg mit unendlicher Vertrautheit in dem Herrn geführt. Und das drückt einen Reichtum der Spiritualität aus, nicht nur im monastischen Welt, sondern auch vor allem in dem biblischen, liturgischen, patristischen und benediktinischen, der sie einen persönlichen Stempel aufgedrückt hat und mit großer Wirksamkeit auch ausdrücken konnte. Sie ist am 6. Januar 1256 am Fest der Epiphanie geboren worden. Man weiß nichts von ihren Eltern oder von ihrem Geburtsort. Gertrud schrieb, dass der Herr selbst ihr den Grund für oder den Sinn dieser Entwurzelung genannt hat. Ich habe dich als meine Wohnstätte ausgesucht und gefalle mir darin zu sein. Und es gefällt mir, dass alles, was liebenswert in ihr ist, mein Werk ist. Aus diesem Grund habe ich von ihr die Verwandten entfernt, damit sie nichts aus natürlichen Blutgründen liebt, sondern dass ich das einzige Motiv ihrer Liebe bin, das sie prägt. Im Alter von 5 Jahren, im 1261, ist sie ins Kloster gekommen, wie das damals üblich war in dieser Zeit, um ausgebildet zu werden. Hier hat sie ihr ganzes Leben verbracht, Und sie selbst sagt, dass es da verschiedene Etappen gegeben hat. In ihren Erinnerungen schreibt sie, dass der Herr ihr zuvor gekommen ist mit unendlicher Geduld und unendlicher Barmherzigkeit, dass er die Jugendjahre vergessen hat, in die sie nämlich so verbracht hat, dass sie gebunden war an die Geistesdinge und dass sie alles Mögliche machen konnte ohne Gewissensbisse und dass sie dass er, der Herr selbst, ihr die Gabe gegeben hat, vor dem Bösen zurückzuschrecken und dass er eine natürliche Ausrichtung auf das Gute gehabt hat und dass der Herr über ihr gewacht hat. Ich ansonsten hätte mich nämlich wie eine Heidin benommen und deswegen wolltest du mich schon seit meinem 5. Lebensjahr hier haben, dass ich in diesem benediktinischen Heiligtum, diesem Ordenskloster bin und damit ich von deinen Freunden ausgebildet, erzogen werde. Gertrud ist eine ganz fleißige, außergewöhnliche Studentin. Sie lernt alles, die damals üblichen Wissenschaften, und sie war angezogen vom Wissen und von den profanen Wissenschaften, und sie hat das mit Ausdauer und Eifer studiert, und sie hat auch großen Erfolg gehabt. Und sie selber hat über ihre jugendlichen Leidenschaften geschrieben, die Literatur, die Musik, der Gesang, die Kunst, all das hat sie angezogen. Sie hatte einen starken Charakter, sie war auch impulsiv, und sie sagt von sich selbst, dass sie nachlässig gewesen sei, dass sie hat ihre Mängel erkannt, und sie hat dafür, wenn sie das erkannt hat, hat sie auch demütig um Verzeihung gebeten hat. Sie war demütig und sie hat um Rat gebeten und auch um Gebete für ihre eigene Bekehrung. Es gibt auch Überlieferungen über ihr Temperament oder ihre Mängel, die sie auch bis zum Ende begleitet haben. Und es hat dann manche Personen auch gewundert, warum der Herr gerade sie ausgesucht hat. Schon als Studentin hat sie sich ganz Gott geweiht, im Alter von 20 Jahren. Oder bis zum Alter von 20 Jahren ist nichts Außergewöhnliches passiert. Sie hat das Studium und das Gebet als ihre Haupttätigkeiten ausgeübt. Sie ist herausgeragt durch ihre besonderen Fähigkeiten. Sie war hartnäckig, um ihr Wissen über die Kultur und die verschiedenen Bereiche der Wissenschaft zu erwerben. Aber in der Zeit des Advents 1280 ist etwas geschehen, das alles umgewandelt hat. Es war wenige Tage vor dem Fest der Reinigung der Jungfrau, um die Zeit der Komplett, also es muss das Fest des 2. Februars gewesen sein. Der Herr erleuchtet und deckt auf, dass sie Finsternisse in sich hat, aber mit so viel Liebe, dass er ihre Angst beruhigt hat, und Gertrud selbst hat gesagt, sie hat diese Angst auch als ein Geschenk des Herrn empfunden, um sie zu überzeugen, was sie in was für einer Vanita, in welcher Lehre sie eigentlich lebt oder Neugier und für unbedeutende Dinge. Und auch wenn sie den religiösen Habit trägt, dass sie im Stolz wachsen würde, aber dass er ihr den Weg zum Heil zeigen wird. Sie hat eine Vision von einem ganz jungen Mann, der sie führt und der ihr hilft, das Gewirr der Dornen zu überwinden, das ihre Seele bedrückt und quält, und indem er sie bei der Hand nimmt. Und als sie diese Hand angeschaut hat, hat Gertrud erkannt, dass sie von Wunden gezeichnet ist, und sie hat so erkannt, dass es derjenige ist, der uns am Kreuz erlöst hat mit seinem Blut, Jesus selbst. Von diesem Moment hat sie in tiefer Kommunion, in tiefer Vereinigung mit dem Herrn gelebt, und das hat sich immer mehr intensiviert, vor allem auch in den liturgisch geprägten Zeiten wie Advent, Weihnachten, Fastenzeit, Ostern, die Feste der Jungfrau Maria, auch wenn sie krank war und sich nicht zum Chorgebet begeben konnte. Der gleiche liturgische Nährboden, den auch Mathilde geprägt hat, ihre Lehrerin, hat auch Gertrud geprägt. Und sie beschreibt es mit Bildern, Symbolen und Begriffen, die einfacher zu verstehen sind, realistischer vielleicht sind. Sie hat stärkere oder direktere Bezüge zur Bibel, zu den Kirchenvätern, zur benediktinischen Welt. Es gibt zwei Richtungen in ihrer Biografie, die man als ihre Bekehrung bezeichnen könnte. Einmal im Bereich der Studien hat sie sich von den profanen Studien zu theologischen Studien hingewandt, und dann die monastische Observanz, also die Beobachtung der monastischen Regeln. Und sie sagt, dass sie von einem nachlässigen Leben zu einem intensiven Gebetsleben kam, mystischem Gebetsleben mit einem brennenden missionarischen Eifer, der besonders hervorstach. Der Herr hat sie auserwählt, schon vom Mutterleib an, und schon als kleines Kind, als kleines Mädchen hat er sie am Bankett des monastischen Lebens teilnehmen lassen, hat sie mit seinen Gnaden erfüllt, mit den Dingen des ewigen Lebens, mit dem inneren Leben, und er hat sie von dem Sorgen um irdische Dinge hingezogen zur Liebe zu den geistigen Dingen. Gertrud versteht das, dass sie weit weg von ihm war und dass sie ihm unähnlich war, und weil sie zu sehr Gier in sich trug nach den damals üblichen Studien, den weltlichen Studien, nach menschlicher Weisheit, und dass sie die Wissenschaft in geistigen Dingen vernachlässigt hatte und dass sie so den Geschmack der heiligen Bücher, die nicht mehr so empfunden hatte, und er hat sie dann aber zur Kontemplation geführt und hat den alten Menschen hinter sich lassen können, um mit dem neuen Menschen bekleidet zu werden. Sie wurde von einer Grammatikerin zur Theologin. Unermüdlich hat sie die heiligen Schriften gelesen, und die Sätze der heiligen Schrift haben ihr Herz erfüllt. Das inspirierte Wort Gottes war aufbauend für sie und hat sie getröstet, und es dient ihr auch, um jegliche irrige Meinung abzuwenden, die ihr entgegengebracht wurde von Gegnern. Gertrud hat alles in ein Apostolat verwandelt. Sie hat die Wahrheit des Glaubens verbreitet mit Einfachheit und Klarheit, mit Gnade und Überzeugungskraft, und sie hat so mit Liebe und Treue der Kirche gedient und war geschätzt von Theologen und frommen Personen. Es ist wenig uns überliefert noch, weil das Kloster in Hälfte zerstört war. Der Gesandte der göttlichen Liebe ist uns überliefert, und die geistlichen Übungen, die ein Goldstück sind in der Literatur der mystischen, spirituellen Mystik. In der Beobachtung der monastischen Gesetze war sie eine starke Säule. Sie war Verfechterin der Gerechtigkeit und der Wahrheit. Und ihr Beispiel hat auch andere zu einem großen Eifer angeregt. Zu den Gebeten und den Bußübungen, die schon die Regel beinhaltet, hat sie selber noch mit großer Devotion und großem Vertrauen in Gott andere hinzugefügt. Und diejenigen, die ihr begegnet sind, haben die Gegenwart des Herrn in ihr gespürt. Sie hat verstanden, oder der Herr selbst hat sie verstehen lassen, dass sie ein Werkzeug seiner Gnade war. Von diesem Es, Gertrud war überzeugt, dass sie selber unwürdig ist eines großen, so großen göttlichen Schatzes, wie sie selber das niederschreibt und bekennt. Und sie selber schreibt, ach, wenn du mir nur eine Erinnerung gegeben hast, so unwürdig wie ich bin, nur ein Faden aus dem Polster, dann hätte ich das mit größerem Respekt und Ehrfurcht sehen müssen als alles das, was du mir geschenkt hast. Und sie hat ihre Armut und ihre Unwürdigkeit erkannt, aber sie hat sich dem Willen Gottes gefügt, sich ihm anvertraut und sie selber schrieb, obwohl ich so wenig von deinen Gnaden profitiert habe, kann ich mich nicht entschließen, dass sie nur mir für mich persönlich geschenkt sind, sondern sie sollen auch anderen nutzen. Und Herr, bewirke, dass wenn andere diese Schriften lesen, dass ihr Herz oder dass zumindest ein Herz von irgendjemandem damit erfüllt wird und dass es ihm nützt, dass sein Edelstein für ihn ist, diesen Edelstein, den du in mein Herz aus Schlamm gelegt hast. Zwei Punkte sind besonders wichtig für Gertrud. Sie sagt einmal die Stigmata der Wunden, die du mir eingedrückt hast, die wie Schmuckstücke sind in meinem Herzen, und die Wunde der Liebe, mit der du mich gezeichnet hast. Du hast mich mit so großen Geschenken und so großer Seligkeit ausgestattet. Auch wenn ich mehr als 1000 Jahre leben würde, könnte ich nicht größeren Trost, oder auch wenn du mir in 1000 Jahren keinen Trost mehr geben würdest, dann müsste ich so dankbar und voller Trostes sein, dass du mich in deine Freundschaft geführt hast. Und das Größte ist das Heiligtum deiner Gottheit, nämlich dein heiligstes Herz. In diesem Gütern, die du mir gegeben hast, ist ein großes die Jungfrau Maria, deine Mutter, der du mich mit so viel Liebe ja anvertraut hast, wie ein Bräutigam das nicht schöner für seine Braut machen könnte. Am 17. November 1301 oder 1302 ist sie gestorben, im Alter von ungefähr 46 Jahren. Im 7. geistlichen Übung, die Vorbereitung auf den Tod, schreibt die Gertrud, O Jesus, du mir so lieb bist, sei immer mit mir, damit dass ich immer bei dir bleibe in meinem Herzen, dass du mich mit und deine Liebe soll mich so in Bann ziehen, dass nichts mich trennen kann von dir, auch nicht mein Tod, und dass du, wenn du mich von den Banden des Fleisches befreist, zu dir holst, dass ich immer in dir ruhe. Liebe Freunde, lernen wir von der heiligen Gertrud, mit Demut und Glauben Christus zu lieben, ihn und seine Kirche, und dass wir das persönliche Gebet pflegen, dass wir mit Treue an der heiligen Messe teilnehmen, dass wir die Liturgie leben, damit sie Nährstoff sei für unseren spirituellen, geistigen Weg, und dass wir besser und tiefer die Heilige Schrift kennen, damit wir auch am Ende des Lebens immer vereint sind mit dem Herrn.
Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe von Katechesen über große Frauengestalten möchte ich heute über eine weitere bedeutende Gestalt des Klosters Helfta sprechen, nämlich über die heilige Gertrud die Große. Als einzige Deutsche trägt diese außergewöhnliche Mystikerin den Beinamen die Große. Sie wurde 1256 in Thüringen geboren, man weiß aber nichts von ihrer genauen Herkunft und ihrer frühesten Kindheit. Sie kam im Alter schon von 5 Jahren als Waise zur Obhut ins Kloster Helfta. Unter der Äbtissin Gertrud von Hackeborn und ihrer Lehrerin Mechthild von Hackeborn, deren Biografin sie später wurde, erhielt sie dort eine umfassende wissenschaftliche und geistliche Ausbildung, Literatur, Sprachen, Musik. Und die hochbegabte Schülerin wurde dann selber Ordensfrau. 20 Jahre lang führte sie ein unauffälliges Leben, eine unter den Schwestern des Klosters, ehe 1281 eine Christusvision sie aufrüttelte und gleichsam bekehrte, sie verwandelte. Sie hat sozusagen, wie sie sagt, eine doppelte Bekehrung erlebt. Während sie bisher leidenschaftlich die weltliche Literatur las, wurde nun die Heilige Schrift ihre ganze Leidenschaft. Und während sie bisher, wie sie sagte, eine eher schlampige Ordensfrau gewesen war, hat sie nun mit Leidenschaft und innerlicher Freude und Begeisterung ihr Leben als Ordensfrau gelebt, in der Liturgie, in der Regel, in allem, was zu diesem Leben gehört. Sie wurde so zu einer Lehrerin für viele, indem sie ganz aus dem Geist der Liturgie und der Heiligen Schrift lebte. Ihre geistlichen Erfahrungen schrieb sie auf göttliche Weisung hin nieder. Nur zwei ihrer Schriften sind erhalten, der Gesandte der göttlichen Liebe und die geistlichen Übungen, Exercitia Spiritualia. Sie erkannte, dass Gott sie als sein Werkzeug rief, dass sie nicht für sich allein diese Gnaden erhielt, sondern dass sie für die anderen da war, und war dankbar dafür, dass Christus sie als Zeichen seiner Gnade seine Wundmale gleichsam ins Herz eindrückte. Sie hatte auch eine besondere Verehrung für das Herz Jesu, dem höchsten Symbol der Menschenliebe Gottes, und ihre Herz Jesu-Mystik und ihre Gebete haben die Frömmigkeitsgeschichte nachhaltig geprägt. Mit Freude grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Gäste, vor allem die vielen Schüler und Jugendlichen. Die heilige Gertrud von Helfta zeigt uns, wie wichtig die persönliche Beziehung zu Christus ist, die sich aus dem Gebet, der Heiligen Schrift, der Liturgie der Kirche und den Sakramenten nährt. Mühen wir uns also auch, die Liebe zur Schrift, zur Bibel zu finden, die Liebe zur Liturgie und von ihr das persönliche Beten zu erlernen und so Christus nahe zu kommen und die Freude zu erlernen, die sie hatte. Er hat gesagt, wenn ich 1000 Jahre jetzt nur noch in Leid leben müsste, die Erinnerung an das Schöne, das ich erfahren habe in der Begegnung mit Christus, würde ausreichen, um mich immer froh und glücklich zu halten. Versuchen wir, diese Nähe zu Christus zu finden und so wahre Christen zu werden, erfüllt mit der Freude, den zu kennen, auf den alles ankommt und auf den unser Leben zugeht. Danke.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.